Die Gemeinde, auch wenn die Reihen an diesem Sonntag heute so licht sind, ich freue mich, euch zu sehen. Zurück nach dem Urlaub aus der Gemeindefreizeit habe ich einige das letzte Mal gesehen. Danke auch für den Gruß, der mich mittlerweile als Dank für die Gemeindefreizeit erreicht hat. Schön, wieder hier zu sein, auch wenn ich in der kommenden Woche schon wieder zur Bundesratstagung bin. Die Vertreter unserer Gemeinden treffen sich ja in Kassel und da werde ich dann auch unterwegs sein. Aber heute bin ich hier, nächsten Sonntag predige ich in Schönebeck auf dem Marktplatz und dann haben wir schon den Mai bald rum mit all den Feiertagen. Im März habe ich eine Predigtreihe begonnen zu den Fragen, die Jesus uns stellt. Und die werde ich bis zum Sommer immer an den Sonntagen halten, die ich predige. Insgesamt 8 Fragen, die Jesus stellt. Und das ist nur ein Bruchteil von den Fragen, die wir in der Bibel lesen. Fragen fordern ja irgendwie den Dialog, eine Antwort. Klar, wir könnten rhetorische Fragen stellen, so nach dem Motto, ne, seid doch alle der Meinung? Und eigentlich weiß ich, ich will gar keine Antwort. Stimmt doch, oder? Ihr kennt solche rhetorischen Fragen, nein, aber Jesus stellt Fragen, auf die er eine Antwort erwartet. Er fordert Reaktion, er will ins Gespräch kommen. Im März predigte ich über die Frage an den blinden Bartimäus. Und vielleicht erinnert ihr euch an den Mantel, der dann am Kreuz hing, den Bartimäus abgelegt hat. Andere Fragen dieser Predigtreihe werden sein, was sucht ihr, worüber habt ihr auf den Weg gesprochen, erinnert ihr euch, was steht im Gesetz, was lest ihr, meint ihr, ich bin gekommen, Frieden zu bringen, wollt auch ihr weggehen, begreift ihr, was ich getan habe, ach, es gibt so eine Fülle an Fragen. Heute nehme ich euch mit ins Johannesevangelium. Das Evangelium beendet oder fängt am Anfang an mit Johannes dem Täufer, einem Verwandten von Jesus, dem Sohn von Elisabeth und Zacharias. Und Johannes tauft an der Jordan-Gegend, rief die Menschen, um sie umzukehren und sich taufen zu lassen. Vergebung ihrer Sünden sollten sie empfangen. Viele kamen, ließen sich taufen und unter ihnen auch Jesus. Er, der Sohn Gottes, der ohne Schuld war, ließ sich taufen zum Zeichen und dann kam eine Taube runter. Und wer immer was gehört oder gemerkt hat, Johannes wusste, das ist der Sohn Gottes. Und sie hörten diese Stimme, du bist mein geliebter Sohn. Johannes hatte bekannt, ich taufe euch nur mit Wasser, also nur ein Zeichen dafür. Aber es wird nach mir einer kommen, der tauft mit Heiligem Geist, mit Feuer. Der wird eure Herzen noch ganz anders berühren und verändern als dieses äußere Zeichen des Wassers. Da kommt einer, der ist größer als ich, der ist der Retter, der ist der Messias, der erwartet wird. Und ja, Jesus ließ sich taufen. Zum Zeichen, dass alle Welt Versöhnung, Erlösung, Frieden braucht und jeder Mensch braucht Erbarmen. Auch Jesus, der Sohn Gottes, der wahre Mensch wurde. Der Himmel öffnete sich, die Taube kam, Agnus Dei, du bist mein geliebter Sohn. Und Agnus Dei meint das Lamm Gottes auf Latein. Und Johannes hat das verstanden. In diesem Moment ist etwas passiert und Johannes fängt an, davon zu erzählen, das ist das Lamm Gottes. Das ist er. Bei dem habe ich was anderes gemerkt. Da passierte was anderes. Wenn wir heute von Lamm Gottes sprechen, dann verstehen vielleicht die, die lange mit Jesus auf dem Weg sind, das. Aber viele andere wissen gar nicht, wovon wir reden. Die ersten Hörer haben es verstanden. Es waren die Juden in ihrer Kultur, die wussten, die haben Jahr für Jahr das Passafest gefeiert, den Auszug in die Befreiung, dass die Sklaverei in Ägypten vorbei ist, dass Gott sein Volk befreit hat. Daran erinnerten sie sich und wer das nachlesen möchte, kann das 2. Buch Mose lesen, Exodus. Vielleicht kennt ihr auch diesen Gospelsong, Let My People Go. Lass mein Volk gehen. Mose, der zum Pharao kommt und sagt, lass die Israeliten los, lass sie in die Freiheit. Und dann feierten sie das Passafest, schlachteten ein Lamm, erinnerten sich daran und die einen starben, die anderen kamen ins Leben. Ja, und die ersten Hörer wussten, als Johannes davon sprach, das ist das Lamm Gottes, was gemeint ist. Sie lebten in dieser Tradition, die uns heute an manchen Stellen fremd ist. Aber sie sehnten sich auch nach Rettung und Erlösung, nach Gemeinschaft mit Gott, nach Frieden. Wir Menschen sehen uns ja auch so oft nach Frieden, nach Versöhnung, im eigenen Herzen, in den Beziehungen, in dieser Welt. Gemeinschaft mit Gott, auch danach sehnen sich Menschen. Damals, weil sie wussten, nur er kann uns den wahren Frieden geben. Später sagt der Kirchenvater Augustin, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in Gott. Shalom, so wie unser Haus hier benannt ist, Frieden, der unser Denken übersteigt, der aber auch alle Lebensbereiche durchdringt, in heilvolle Beziehungen führen will, zu Gott, zu Menschen, mit uns selbst, mit der Schöpfung. Versöhnung ist übrigens auch nächste Woche das Thema auf der Bundesratstagung und beschäftigt uns ja auch auf verschiedenen Ebenen. Johannes taufte mit Wasser zum äußeren Zeichen, das Gott rein macht und heilig macht. Aber Johannes wusste, da kommt Jesus, der Heilige Geist, der wird die Herzen verändern. Der heilt, der bringt Versöhnung. Nach Ostern, nach dem ersten Osterfest, sprechen Christen manchmal vom Osterlamm und meinen damit, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Jesus, der Weg, die Wahrheit, das Leben, mit seinem Tod und Auferstehung habt ihr die Möglichkeit, versöhnt zu sein mit Gott. Jede Trennung ist aufgehoben, selbst der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Wir haben uns daran erinnert zu Ostern. Nicht nur die Priester, die frommen Leute haben Zugang zu Gott, sondern hey, du hast die Möglichkeit, in heilen Beziehungen mit Gott zu leben. Mit Menschen, mit der Schöpfung, mit dir selbst in Frieden zu kommen. Am ersten Osterfest sind alle eingeladen, in die Gemeinschaft mit Gott und Kinder Gottes zu werden. Und Jesus kam, um Leben zu geben. Nichts kann uns mehr trennen. Die Zeit der Knechtschaft ist vorbei. Deswegen heißt es später beim zweiten Korintherbrief, wo der Geist des Herrn ist. Da ist Freiheit. Keine Knechtschaft mehr. Keine Sklaverei mehr, sondern Freiheit. Und das hat Auswirkungen für ein Leben nach dem Tod, aber Jesus sendet auch Pfingsten den Geist und wir stehen gerade zwischen Ostern und Pfingsten. Und heute schon ist die Möglichkeit, frei zu werden. Wer den Heiligen Geist hat, das erzählt uns die Apostelgeschichte, die sind frei, frei von Menschenfurcht, frei von Bindung und Erwartung. Der Geist Gottes macht frei auch von Dingen, die uns knechten wollen, frei von Sinnlosigkeit, frei gefangen in unseren eigenen Sünden und Fehlern bleiben zu müssen. Die Briefe, die Apostelgeschichte berichtet davon, wie die ersten Jünger mit Freimut auftraten, von Jesus erzählten, andere einluden, Jesus zu folgen, selbst wenn es sie das Leben kostete. Petrus, Paulus, Johannes, viele andere wurden verfolgt. Die ganzen Christen wurden zerstreut in alle Welt. Sie kamen ins Gefängnis. Aber sie hörten nicht auf, von Jesus zu reden, weil sie wussten, da ist die Quelle des Lebens. Da ist Glaube, da ist Hoffnung, da ist Liebe. Und die kann uns niemand nehmen. Lamm Gottes. Johannes der Täufer war Augenzeuge bei der Taufe von Jesus. Er hatte das Wirken erlebt. Und der Johannes-Evangelist berichtet, der, auf den der Geist herabkommt, siehe, auf dem wird er bleiben. Und der ist es, der euch mit dem Heiligen Geist tauft. Und dann heißt es weiter von Johannes dem Täufer, das habe ich nun mit eigenen Augen gesehen und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Johannes der Täufer sagt es und erzählt es weiter, ist sowas wie der Wegweiser. Auch für seine Freunde und Jünger. Und wir würden sagen, boah, ein toller Prediger. Wer da nicht alles zu Johannes dem Täufer hingelaufen ist. Wir würden sagen, heute hätte er vielleicht eine Mega-Church oder die Großevangelisation im Freien. Doch klar ist, nicht er ist es, dem die Leute folgen sollten, sondern Jesus, dem Lamm Gottes, dem Sohn Gottes, dem Christus, dem Retter. Und er bindet selbst seine eigenen Jünger nicht an sich selbst und sagt, egal was kommt, bleibt bei mir, sondern er sagt, wenn Jesus kommt, dann verlasst mich und geht ihm hinterher. Er weist ihnen sogar einen Weg. Und das ist der Predigttext für heute. Und wir lesen ihn aus dem Johannesevangelium und ihr könnt gerne mitlesen. Johannes 1, ab 35. Am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Und als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? Was sucht ihr? Was sucht ihr? Fragte er. Rabbi, erwiderten sie, wo wohnst du? Und Rabbi, das bedeutet Meister. Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen sie beide mit ihm. Es war etwa 4 Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnt und blieb für den Rest des Tages bei ihm. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden, berichtet er. Messias, das ist Hebräisch das Wort für Christus. Und dann nahm er ihn mit zu Jesus und Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus und bedeutet Fels. Der Text bleibt stehen, falls ihr zwischendurch nochmal an Stellen nachlesen wollt. Diese Frage, von der ich heute ausgehe, ist diese Frage Jesu, was sucht ihr? Dienstag im Bibelgespräch haben wir uns davon berichtet, was wir so alles suchen. Und jede und jeder konnte eine Sucherfahrung erzählen. Ich selbst habe daran gedacht, was so Dinge sind, die ich wohl am häufigsten suche und ich mir die Frage stelle, wo ist mein Schlüssel? Wo liegt die Brille? Wo ist der Stift? Oder wo ist der Handy? Und gut, wenn man sich selbst anrufen kann und es dann irgendwo in der Wohnung klingelt und es nicht gerade auf lautlos gestellt ist. Ihr kennt so Dinge, die man ständig sucht. Aber wir suchen ja nicht nur Dinge. Mancher sucht Lob und Anerkennung. Auf der Suche nach Sinn folgen Menschen unterschiedlichsten Lehren und Lehrern, lesen Bücher, schauen Filme, auf der Suche nach Liebe und Erfüllung, dem besonderen Kick oder Gefühl, landen auch manche in Beziehungen, Süchten oder in Aufgaben. Wir Menschen, so behaupte ich, sind Suchende. Und in Apostelgeschichte 17 lesen wir, dass Gott die Menschen zu Suchenden gemacht hat, nämlich, dass sie nach ihm fragen und im Kontext von der Apostelgeschichte zu ihm kommen und ihn finden. Der Kontext dieses Verses zeigt, dass Menschen zwar suchen, aber oft gar nicht wissen, was oder keiner sie darauf aufmerksam macht, wer Jesus ist, so haben sie da auch diesen Stein für den unbekannten Gott. Und es muss erst ein Paulus her, der dann sagt, ich erzähle euch mal, wer das wirklich ist. In unserem Predigttext von heute hat Johannes der Täufer seine Jünger, also seine Nachfolger und Schüler, aufmerksam auf Jesus gemacht. Und damit hat er denen die Möglichkeit gegeben, Jesus zu folgen. Wir könnten auch sagen, komm, verlass mich, geh zu Jesus, folgt ihm nach. Vielleicht würden wir heute sagen, sie haben konvertiert, sie sind von einem zum anderen gewechselt. Was sucht ihr? Wisst ihr, dass mich das in diesem Text immer überrascht? Dass Jesus nicht fragt, wen sucht ihr, sondern was sucht ihr? Und ich ahne, dass es mehr geht als eine Person zu finden, sondern das Leben, die Freiheit, den Sinn, die Erfüllung, die Versöhnung, das Heil, die Heilung. Für all das ist Jesus gekommen. In unserem Text wird immer wieder erklärt, was die Worte heißen, die die Jünger und auch der Evangelist hier so selbstverständlich aus der hebräischen Sprache nutzt. Rabbi bedeutet Meister, Messias heißt hebräisch Christus, ist hebräisch für Christus, Kephas ist Petrus und der Fels. Davon kann man ausgehen, dass diese fromme Sprache des Volkes den ersten Lesern gar nicht mehr so vertraut war und immer schon übersetzt werden musste. Was sucht ihr? Die zwei Jünger, von denen der eine Andreas heißt, bringen Jesus mit ihrer Antwort gleich entgegen, was sie von ihm lernen und ihm kennenlernen wollen. Sie wollen ihn persönlich kennenlernen. Wo wohnst du? Fragen ihn die beiden. Wohnungen sagen ja ganz schön viel über Menschen aus. Über ihre Geschichte, ihren Stil, zeigen, was sie lieben. Meine Lieblingsaussage von dem Theologen Fulbert Stefensky ist, ein Lehrer zeigt, was er liebt. Eine Wohnung zeigt, was einem Menschen am Herzen liegt, womit er sich beschäftigt, vielleicht auch wie ordentlich oder unordentlich er ist, wie er gemütlich er es hat, was ihm wirklich so wichtig ist. Und ich finde, das entdeckt man, wenn man jemanden besucht. Gibt es da ein Bücherregal oder sind CDs zu sehen, heute noch, wo man auch YouTube hat, vielleicht sogar noch Schallplatten, diese runden schwarzen Dinger, die manche ja schon gar nicht mehr kennen. Gibt es einen Fernseher? Oh, und wie groß ist das? Ich erinnere mich daran, dass mich ein junges Mädchen besuchte und ganz enttäuscht irgendwann sagte, du hast ja gar keinen Fernseher in deiner Wohnung. Trotzdem kann man ja über einen Laptop das eine oder andere gucken. Gibt es das gemütliche Sofa oder gibt es nur Klappstühle? Eine Wohnküche oder nur so ein Mini-Herd? Eine Wohnung erzählt doch ganz schön viel. Und es erzählt auch, ob Gäste willkommen sind, Familie ein- und ausgeht oder jemand lieber alleine ist. Gar die Leute außen lässt, weil Dinge geheim bleiben sollen. So wurde mir letztens auch von einer Messi-Wohnung erzählt, wo schon jahrelang keiner mehr reinkommen konnte. Was sucht ihr? Meister, wir wollen von dir lernen, dich kennenlernen. So können wir die Frage der Jünger nach der Wohnung Jesu verstehen. Anders als der Evangelist Matthäus. Der erzählt nämlich, der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen könnte. Und man kann meinen, Jesus war nur irgendwie ein Wanderprediger, der sich bei Maria, Martha und den Freunden durchaß und gar keine eigene Wohnung hat. Johannes sagt hier, Jesus nimmt die beiden mit nach Hause. Auch die Berufung der Jünger lesen wir in den anderen Evangelien anders. Da geht Jesus nämlich zu Andreas und Petrus an das Fischerboot und sagt, kommt mit, ihr sollt jetzt Menschenfischer sein. Auch das erzählt Johannes anders. Hier wird uns Jesus als Gastgeber vorgestellt. Jesus, der Gastgeber. Was für eine Ehre. Wisst ihr, in meiner Schulzeit und in meinem Studium wurde ich mal von Lehrern oder Dozenten nach Hause eingeladen. Nicht nur alleine, sondern wir als ganze Klasse. Und das war irgendwie ein Event. Das war irgendwie ganz schön persönlich. Man konnte sie nämlich besser kennenlernen und plötzlich kriegte man Einblick ins Leben. Da kam man plötzlich über die Fotos an der Wand ins Haus und stellte plötzlich fest, boah, die haben ja Kinder und Enkelkinder. Oder da standen dann plötzlich Bücher, über die man ins Gespräch kommt. Echt? Sie lesen Romane? Dachte man ja gar nicht. Plötzlich lernt man die Leute ganz anders kennen und kam zu anderen Fragen, Interessen. Manchmal wurde es auch ganz persönlich und dachte, oh, der kauft auch da ein, wo ich, nämlich die Tassen kenne ich oder die Teller. Und plötzlich wird der Lehrer, Dozent doch ganz menschlich. Uns wird im Johannesevangelium berichtet, dass die beiden Jünger mit zu Jesus gingen und bei Jesus zu Hause Zeit verbrachten, sogar ziemlich lange, von 4 Uhr nachmittags bis zum Ende des Tages. Uns wird leider nicht erzählt, was die da miteinander besprochen haben. Wie das so ist, wenn man ins Gespräch kommt, irgendwann vergeht die Zeit, da kommt einer zum Kaffee trinken und plötzlich ist es schon draußen dunkel. Man reicht vielleicht das ein oder andere Getränk. Jesus Der Gastgeber nimmt sich Zeit für die beiden. Und wisst ihr, wie gerne ich Mäuschen gespielt hätte? Gewusst hätte, was die sich da unterhalten? Aber vielleicht hätte Jesus mir dann auch gesagt, wie er das dem Petrus am Ende des Johannesevangeliums sagt, als er danach fragt, was er denn mit dem anderen gemacht hat. Was geht dich das an? Folge du mir nach. Also, was geht es uns an, was die drei da besprochen haben, was Jesus mit Andreas und dem anderen sprach? Die Frage ist doch, würde ich die Einladung einladen? Die Einladung Jesu annehmen? Kommt mit, dann werdet ihr sehen. Das heißt doch so viel wie, mach deine eigenen Erfahrungen mit Jesus. Lern ihn kennen. Lern von ihm selbst, komm mit ihm ins Gespräch, lass dich persönlich von ihm einladen und komm unter 4 oder 6 Augen mit ihm ins Gespräch. Und ich würde ergänzen und lass dir die Augen öffnen. Nämlich das passiert, das erzählt unser Text. Das lesen wir nämlich weiter. Andreas hatte erkannt, dass Jesus der Messias ist, der Christus, der Retter, Erlöser, Befreier, Heiler, der auf den alle warteten. Der Weg, Wahrheit und Leben ist und bringt aus der Begegnung mit Jesus heraus und aus der Gemeinschaft mit dem Selbst, geht Andreas dann hin und sagt weiter, was er weiß. So wie Johannes der Täufer einem Andreas gesagt hat, das ist der Lamm Gottes, hat Andreas seine Erfahrungen gemacht und geht jetzt weiter, erzählt es einem Petrus. Und man könnte sagen, es passiert so eine Kettenreaktion, so ein Schneeballsystem. Andreas erzählt seinem Bruder und dann geht Petrus ja auch weiter. Andreas geht und erzählt, wir haben ihn gesucht und gefunden. Wir haben ihn gefunden. Die Suche war für Andreas zu Ende. Seine Sehnsucht war gestillt, bei Jesus war er angekommen. Jetzt hat er gefunden, was er suchte. In einem Lied heißt es, etwas in mir sagt mir, dass es dich wirklich gibt. Ich bin gewiss, dass du lebst, mich kennst und mich liebst. Und dann heißt es in dem Lied, Freude, die von innen kommt. So ganz im Sinne von, hey, ich muss dir was erzählen, das hat mich berührt, von dem habe ich gelernt. Frohbotschaften ist vielleicht ein Wort, was es im Duden nicht gibt. Aber jetzt passiert das Entscheidende. Petrus wird informiert von Andreas. Und nicht nur über den Tag, oh, wir haben bei Jesus das und das gegessen und das gehört und gelesen. Nicht nur, wie toll Jesus ist. Andreas nimmt Petrus mit und bringt ihn zu Jesus. Er führt ihn zu Jesus, heißt es in der Einheitsübersetzung. Andreas wird zum Wegweiser. So wie Johannes ihn aufmerksam gemacht hat, macht er den anderen ein. Kein Großevent, keine große Veranstaltung von Massen. Der eine sagt es dem anderen, einer lädt den anderen ein. Als ich Jugendliche war, gab es dieses Wort, das hieß Andreas-Mission. Das haben wir gelernt, als diese Großveranstaltung Pro Christ noch fast in den Kinderschuhen standen, die ja nachher dazu dienten, dass von vorne übertragen wurden, die Hallen gefüllt waren und man europaweit per Livestream Evangelium hören konnte. Die gute Nachricht, frontale Verkündigung und dann sind alle da. Wir haben gelernt, das Entscheidende ist, dass Freunde Freunde einladen und mitbringen. Und vielleicht Freunde und Brüder und Geschwister und Familie, einer dem anderen weitersagt, was ist. Der nächste Schritt ist nicht nur zu erzählen, was du mit Jesus erlebt hast und toll erzählt und Jesus für mich, sondern dass wir die anderen zu Jesus führen. Den nächsten Schritt nehmen, sie einladen, komm mit, sie selbst, mach deine Erfahrungen. Andreas lud Petrus ein und brachte ihn zu Jesus. Und Jesus sieht ihn an und hat eine Berufung für ihn, eine Bestimmung, sagte ihm eine Aufgabe zu und einen Wert. Du bist gesehen, Petrus. Ich brauche dich. Und das ist, was Menschen brauchen, angesehen zu werden, gebraucht zu werden, ihre Bestimmung zu finden. Wer bin ich? Wofür bin ich da? Was sucht ihr? Fragt Jesus. Der Text zeigt, dass es erstmal um ein persönliches Kennenlernen mit Jesus ging. denn sie hatten vorher gehört, dass er das Lamm Gottes ist. Aber jetzt lernen sie ihn erkennen. Und dann zeigt der Text, wie Menschen, die etwas mit Jesus erlebt haben, es weitersagen und andere zu Jesus führen, damit sie selbst Erfahrung sammeln können. Ich dachte an dieses Lied, komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein. Und dann heißt es, komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein. Und in der letzten Strophe, wer das erlebt, mit Brot und Wein gegessen hat, der wird selber Bote sein. Wenn einer dem anderen was weitersagt, dann passiert etwas und dann wächst etwas und dann kommt was in Bewegung. Aber an erster Stelle steht der Gastgeber Jesus. Bevor du andere zu Jesus führst, bist du selbst eingeladen, bei ihm Platz zu nehmen, dir von Jesus dienen zu lassen, deine eigenen Erfahrungen zu machen und zu sammeln. Und dann geh hin. Teil die gute Nachricht, was du von Jesus weißt, und bring andere mit. Und vielleicht ist nicht gleich der Sonntagsmorgensgottesdienst um 10 Uhr die Adresse. Ist ja für manche auch früh, sonntagsmorgens um 10. Und der Ort ist auch noch fremd. Vielleicht ist nächsten Sonntag die Gelegenheit, sie auf den Markt mitzubringen. Den Platz kennen sie wenigstens schon. Oder lad sie zum Hauskreis ein oder in die Gesprächsgruppe oder lest doch zu zweit mal die Bibel. Schaut einen Film bei euch zu Hause. Es gibt so viele Gelegenheiten, Jesus zu treffen und ihn kennenzulernen. Und heute wohnt Jesus im Herzen und in den Menschen. In ihrem Leben, in deinem Leben ist Jesus zu Hause. Und vielleicht lässt sich dein Nächster nicht gleich wie Petrus bewegen und sich zu ihm führen lassen. Aber dann können wir sie in jedem Fall im Gebet zu Jesus bringen. Heute am Sonntag Rogate. Wer ist der eine für dich, den du zu Jesus bringen willst? Ich ermutige uns, darauf zu vertrauen, wenn wir für Menschen beten und sie auf Jesus hinweisen, dass sich wie bei den beiden Jüngern Jesus selbst irgendwann umdreht und sie fragen wird, was suchst du? Heute für uns, die wir hier sind, will Gott in Jesus uns Gastgeber sein, dir dienen. Und daher feiern wir Gottesdienst und haben jetzt eine Zeit Gemeinschaft mit Musik. Ich würde ja fast sagen, wer will, kann auch tanzen, sich bewegen, aufstehen, ihr habt lange genug gesessen, was auch immer. Ihr könnt auch still sein und einfach zuhören, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Hört, wie andere von ihm singen oder zu ihm beten. Kommt mit in die Gegenwart Jesu, dann werdet ihr sehen. Bleibt wie die Jünger bei Jesus, dann werdet ihr erleben, was Jesus zu euch ganz persönlich spricht, was er dir vielleicht zeigt. Kommt zu ihm nach Hause, kommt zu ihm ans Herz.